Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung.
Bei uns im Gespräch bei IQ Wissenschaft und Forschung ist heute Klaus-Jürgen Bade, emeritierter Professor für Neueste Geschichte der Universität Osnabrück, Gründer des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, Politikberater und Migrationsexperte. Grüß Gott, Herr Professor Bade.
Grüß Gott nach München.
IQ Wissenschaft und Forschung. Forscherinnen und Forscher im Gespräch.
Wenn wir Sie hier in der Sendung als deutscher Migrationsforscher der ersten Stunde bezeichnen, fühlen Sie sich da richtig vorgestellt?
Naja, ganz so einsam war ich nicht. Es gab auch noch ein paar andere Stimmen, wenige allerdings. Und es gab vor allen Dingen wenige, die es gewagt haben, sich politisch zu engagieren und sehr lautstark das zu sagen, von dem sie glaubten, dass es wissenschaftlich vertretbar war.
Wenn man in den 1980er Jahren irgendetwas Sozialwissenschaftliches studiert hat, was mit den damals noch sogenannten Gastarbeitern, mit Integration oder mit Ausländerrecht zu tun hatte, da kam man an Ihnen und Ihren Texten ja praktisch nicht vorbei. Sie galten in den Sozialwissenschaften schon damals als der Fachmann für ein Gebiet, das in der Wissenschaft lange Zeit eher ein Nischendasein führte, nämlich die Migrationsforschung. Angesichts der Ereignisse der letzten Jahre sind Migrationsforscher heute sehr gefragt, auch als Interviewpartner. Ärgert Sie das eher oder freut Sie das?
Das freut mich. Das ist ja was Feines. Ich meine, der Begriff Migrationsexperte ist ein etwas fragwürdiger Begriff. Wenn einer drei Sätze richtig aussprechen kann, dann gilt er ja bekanntlich schon als Experte für etwas. Aber es ist doch erfreulich, dass man in hohem Alter, ich bin immerhin 72, jetzt sagen kann, es hat etwas bewirkt damals. Man war ja Anfang der 80er Jahre noch ein Rufer in der Wüste und viele Leute haben einfach nur gegrinst. Heute grinst natürlich keiner mehr. Auch Politiker haben vom hohen Ross herunter gesagt, das ist ja völlig absurd, das sind ja Krisenbeschwörungen, sowas gibt es ja alles gar nicht, kann nie passieren. Heute können sie sich natürlich wieder nicht erinnern. Literaturkenntnis schützt vor Neuentdeckungen.
Im Jahr 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise in Deutschland ausbrach, da galt ja als Credo der Politiker aller Couleur, niemand konnte vorhersehen, dass so etwas in so einem Ausmaß passieren könnte. Was haben Sie sich damals gedacht?
Ich habe eigentlich geschmunzelt, um mich nicht ärgern zu müssen. Denn wenn man zurückschaut auf das, was man selbst gesagt hat, was auch andere gesagt haben, sehr früh gesagt haben, wenn wir uns nicht um den globalen Süden der Welt, also um die sogenannte Dritte Welt, kümmern, dann kommt sie zu uns und jetzt ist sie da. Das war damals schon beim Club of Rome 1972 zu lesen. Das war in meinem Sammelband Manifest der 60, Deutschland und die Einwanderung 1994 zu lesen. Das sagte meine Freundin Rita Süßmuth 2006, als sie Mitglied in der Global Migration Commission von Kofi Annan war, dass Gesprächspartner immer wieder sagten, wenn ihr euch nicht um uns kümmert, dann werden wir eure Festung stürmen. Das war also überhaupt nicht überraschend. Überraschend war eigentlich eher für mich, dass Angela Merkel mit ihren drei Worten dann zwar wie erwartet eine Art globalen Schabowski-Effekt ausgelöst hat, sich aber selber dann darüber wunderte, dass das so war. Denn die Politiker hatten scheinbar immer noch nicht verstanden, dass Migrationsdruck ein hohes Maß an Eigendynamik hat und dann tatsächlich beim Spielen mit solchen Begriffen, Spiel war es ja nicht, es war sehr ernst und es war auch sehr heroisch, aber man mit Folgen rechnen muss, die man so leicht nicht wieder eindämmen kann.
Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015, da haben Sie ja unter anderem vorgeschlagen, einen Fährdienst einzurichten, der Flüchtlinge in Nordafrika direkt abholt und nach Europa bringt. Das war allerdings noch vor dem großen Aufschwung der AfD in Deutschland. Halten Sie so etwas immer noch für eine gute Idee?
Ich halte das für eine gute Idee. Es hat ja keinen Zweck zu versuchen, mit militärischer Kraft, sozusagen mit Kriegsschiffen, Schlepper zu bekämpfen, die es auf den Booten ja gar nicht mehr gibt. Da werden junge Leute mit einem Satellitenhandy ausgerüstet, das programmiert ist auf Lampedusa oder sonst etwas. Und die sind dann in dem Boot und versuchen, das auf Kurs zu halten. Die Schlepper sind ja gar nicht an Bord und was da in Libyen geschieht, das kann gar nicht kontrolliert werden auf diese Weise. Das ist also im Grunde genommen ein Schattenboxen. Wenn man dahin käme, diejenigen, die tatsächlich Gründe haben zu fliehen, aufzunehmen, in Resettlement-Programme zunächst einmal mit humanitären Visa auszustatten, mit Fährdienst oder Flugzeugen tatsächlich auszufliegen, über Kontingente aufzunehmen, dann wäre das eine tatsächliche Bekämpfung des Schlepperunwesens, etwas, womit man denen das Handwerk legen kann und nicht mit militärischer Kraft.
Es gibt ja in der ganzen Debatte über Flucht und Zuwanderung diese beiden gegensätzlichen Pole. Auf der einen Seite Abschottung, Grenzen dicht machen, die Grundthese, kein Land verträgt unbegrenzte Zuwanderung. Und die andere Seite, die Sie jetzt hier eher vertreten, Grenzen dicht machen hilft sowieso nichts. Die Leute finden immer ihre Wege und wir leben sowieso schon längst in einer transnationalen Weltgesellschaft. Aber wie wollen Sie denn verhindern, dass immer mehr Menschen daran glauben, dass sich die Grenzen doch dicht machen lassen?
Nun, man müsste das mit einem klaren Jein beantworten. Grenzen auf, Grenzen zu. Das ist natürlich die falsche Alternative. Man kann einen Raum der Freiheit, Europa, nur stabil halten im Inneren, wenn er nach außen kontrollierbare Grenzen hat. Das ist vollkommen selbstverständlich und der Zweck einer Grenze ist, nur diejenigen durchzulassen, die durchgelassen werden sollen, die sich legal ausweisen können. Und illegale Zuwanderung ist immerhin durchgehend ein Straftatbestand, das muss man sehen. Nur bei Flucht und Asyl sieht die Sache etwas anders aus. Unser Grundgesetz hat festgelegt, dass jeder, der an die Tür klopft, der Bundesrepublik Deutschland, und sozusagen das Wort Asyl einigermaßen verständlich sprechen kann, das Recht hat, aufgenommen zu werden in ein Verfahren, in dem geprüft wird, ob er tatsächlich oder sie tatsächlich einen Rechtsanspruch darauf hat. Nun hat man natürlich nicht an Massenbewegungen gedacht, wie dies heute der Fall ist. Man wird also eine Mischung brauchen zwischen einem geordneten Grenzregime, das ist klar, und der Zulassung von Menschen auf Asyl, die tatsächlich Flüchtlinge sind. Und man wird nach Wegen suchen müssen, dies zu unterscheiden von Wirtschaftswanderern, die als solche natürlich in Europa auch nur erwünscht sein können, denn Europa ist ein demografisch vergreisender Kontinent und wir werden digitale Revolution hin oder her in absehbarer Zeit erhebliche Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben. Man muss diese Dinge sehr komplex diskutieren, aber das Wegsperren und Aussperren von Flüchtlingen ist in jedem Falle keine Lösung in diesem Zusammenhang. Es ist aber auch keine Lösung zu sagen, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es komme, wer da wolle. Das gibt Chaos im Inneren und löst keine Probleme nach außen.
Wenn Sie sich heute eine ideale Migrationspolitik für Deutschland und Europa wünschen dürften, wie würde die denn aussehen?
Zunächst einmal nach außen hin einen Marshallplan, insbesondere gegenüber Afrika, der seinen Namen verdient. Faire Partnerschaft auf Augenhöhe, Handelsabkommen, Fairtrade und so weiter. Reformen des Asylrechts auf der europäischen Ebene, eine europäische Asylagentur. Wir haben so Ansätze davon jetzt in Malta schon. Die Forderungen sind bekannt, die daran zu stellen sind. Insbesondere einen Ausgleich bei der Aufnahme von Flüchtlingen mit abgestimmten Quoten und Ersatzleistungen, weil Ländern, die sagen, wir wollen keine aufnehmen oder können keine aufnehmen, wir wollen aber dafür bezahlen, dass andere Leute hier an unsere Stelle treten können. Auf nationaler Ebene würde ich sagen, Einwanderungsgesetzgebung in Abstimmung mit Asylgesetzgebung ohne Pervertierung des Asylrechts. Also man könnte dann nach Kanada schauen, dort hat man den Mut, sich auch Flüchtlinge auszusuchen und die Auswahl nicht nur sozial-darwinistisch der Überlebenskunst zu überantworten. Es muss aber eine Trennung geben, die nicht ökonomische und humanitäre Aspekte vermischt. Kontingentlösungen, humanitäre Visa, Resettlement, all das sind Wege, mit denen man umgehen kann. Klar muss aber bleiben, Deutschland allein kann diese Probleme nicht bewältigen, aber einen entscheidenden Anteil kann Deutschland dazu beitragen, um sie lösbar zu machen für Europa.
Im Gespräch bei IQ Wissenschaft und Forschung heute der Migrationsforscher Klaus-Jürgen Bade, zugeschaltet aus Berlin. Herr Professor Bade, was kann denn Migrationsforschung leisten, was andere Forschungsrichtungen so nicht können?
Migrationsforschung kann eine bestimmte Dimension des menschlichen Verhaltens über Jahrhunderte hinweg verfolgen, kann Veränderungen, kann Bestimmungsfaktoren, Begleitumstände, Folgeerscheinungen erklären, helfen, kann auch dazu helfen, zu erkennen, dass Migrationspolitik als solche ein Kurieren am Symptom ist, solange man sich nicht um die Ursachen von Wanderungen kümmert. Das hat es ja in der Geschichte immer wieder gegeben, dass versucht worden ist, Migration irgendwie zu steuern. Teils die Auswanderung, teils die Einwanderung. Das ist meistens schiefgegangen. Immer wieder hat Migration einen anderen Weg gefunden, an diesen Steuerungen vorbeizukommen oder sich sogar ganz anders verhalten. Migrationsforschung ist gleichzeitig auch eine Art wissenschaftlicher Appell an die Bereitschaft, Verhalten von Migranten zu verstehen und zu lernen, dass man, wie das in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren der Fall ist, in einem Einwanderungsland lebt, ob man das nun dementiert oder nicht, und dass man heute auf dem Weg in eine Einwanderungsgesellschaft ist, was wiederum dementiert wird, was aber nicht zu dementieren ist, weil man das ja an allen Bestandsaufnahmen erkennen kann.
Hat in Ihrer Ansicht nach die Politik auch aus den Ergebnissen der Migrationsforschung gelernt?
Ja, das hat sie ganz eindeutig. Die Wende kam mit der rot-grünen Koalition. Dort kamen dann die entscheidenden Stichworte in diesem Zusammenhang. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts 2000, es gab die sogenannte Süssmuth-Kommission 2001, es gab das Zuwanderungsgesetz von 2004, 2005 und die anschließenden Regierungen, zumal die großen Koalitionen, also haben sich hier angeschlossen, Stichworte Integrationsgipfel, Deutsche Islamkonferenz und dergleichen mehr. Das war in der Tat eine Wende und es ist dann mehr geschehen als in den 4 Jahrzehnten zuvor. Also Politik hat hier mächtig aufgeholt mit 7 Meilenstiefeln, ist aber immer noch, hoffe ich, lernfähig.
Migration und Flucht steht ja immer in einem globalen Zusammenhang. Gibt es da auch globale Lernprozesse?
Nun, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es hier weltweite Zusammenhänge gibt, über die nachgedacht werden muss. Wir müssen weltwirtschaftlich und weltgesellschaftlich denken und wir müssen auch uns klar darüber werden, dass Systemkrisen und diese sogenannte Flüchtlingskrise ist eine Systemkrise, eine Weltkrise, die Flüchtlinge vor die Tore Europas gespült hat, dass auf Systemkrisen nur mit Systemfragen und Antworten auf Systemfragen geantwortet werden kann. Also nehmen wir mal den Helmut Schmidt, der seinerzeit vom Raubtierkapitalismus gesprochen hat. Nehmen wir den mutigen Papst Franziskus, der aus der nicht-marxistischen lateinamerikanischen Befreiungstheologie kommt und gesagt hat, dieses System, er meint das weltkapitalistische System, dieses System tötet. Wir müssen uns darüber klar werden, dass Europa einen Mitverursacher-Zusammenhang akzeptieren muss. Das fängt beim Kolonialismus an, das geht über die postkoloniale Ausbeutung weiter, über das Landgrabbing, das Land weggrapschen in Afrika, das geht weiter über wohlgemeinte Kleiderspenden, die in Wirklichkeit dann die Textilindustrie in Afrika ruinieren, das geht weiter mit dem Export von EU-bezuschüssten Agrarprodukten, die die Landwirtschaft in Afrika ruinieren. Das geht weiter über die Küstenfischerei in Westafrika, die Küstenfischerei dort in Afrika ruiniert. Spenden ist gut, teilen ist besser. Ich will mal sagen, wir müssen teilen lernen, denn Spenden hat mit Teilen so viel zu tun wie Barmherzigkeit mit Gerechtigkeit. Und das muss man einmal durchdenken, dann kommt man einen Schritt weiter.
In Deutschland steht aber in der Debatte doch eher im Vordergrund die Angst vor dem wachsenden Zuzug. Die Arbeitsmigration hat in Deutschland große Befürchtungen und Sorgen geweckt, dass unsere Gesellschaft sich zum Negativen verändert, dass unsere Aufnahmekapazitäten irgendwann erschöpft sind, dass die Konkurrenz im Niedriglohnsektor und auf dem Wohnungsmarkt immer größer wird. Alles Ängste, die Populisten für sich zu nutzen wissen, nicht nur auf der rechten Seite. Was sagen Sie denn Menschen, die einfach Angst vor zu viel Zuwanderung haben?
Da muss man natürlich auch der Politik etwas sagen. Politik hat jahrzehntelang versäumt, die Mehrheitsbevölkerung mitzunehmen. Es war nicht genug, Integrationspolitik für Migranten zu machen. Das habe ich immer wieder gesagt. Man muss auch Integrationspolitik für die Mehrheitsbevölkerung machen. Man muss erklären, worum es hier eigentlich geht. Man muss erklären, warum es sinnvoll ist, dass Menschen in diesen demografisch alternden Kontinent hineinkommen. Man muss erklären, wie man die veritable Opferkonkurrenz zwischen einheimischen Armen und ausländischen Flüchtlingen in den Blick nehmen kann. Das kann man nämlich. Man muss erklären, wie man diese Dinge für die Zukunft besser gestalten will, wenn man da nur mit tönenden Phrasen weiter so und so weiter darüber hinweggeht, dann eröffnet man den Rechtsradikalen, den Rechtspopulisten Tor und Tür. Wenn man nicht in hohem Maße aufrichtig, ehrlich ist in diesen Zusammenhängen, wird man große Schwierigkeiten haben. Wir müssen also hier wirklich offener, klarer und auch aufrichtiger über diese Dinge sprechen. Nur dann kann man die Bürger auch mitnehmen.
Wenn wir uns die Menschen anschauen, die derzeit überwiegend nach Deutschland kommen, dann sind es jetzt zu einem großen Teil Menschen aus Syrien, junge Menschen, Menschen, die 6 Kriegsjahre hinter sich haben, aus einem völlig desolaten Schulsystem kommen und folglich oft nicht mal alphabetisiert sind. Was sagen Sie den Idealisten, die einfach davon ausgehen, dass diese Migranten auf jeden Fall auch ein Gewinn für uns sein werden?
So einfach geht das nun wirklich nicht. Man kann nicht sagen, das ist alles ganz wunderbar und jetzt kommen genau die Leute, die wir am Arbeitsmarkt brauchen. Nein, die Flüchtlinge kann man sich nicht aussuchen, die haben wir uns auch nicht ausgesucht. Und das wird zu einem beträchtlichen Teil ein Zuschussgeschäft werden. Da darf man sich keine Illusionen machen. Aber es muss mit einem langen Atem betrieben werden, wenn man rechtzeitig in die Integration investiert. Wenn man den Menschen den Weg in den Arbeitsmarkt offen hält, wenn man ihnen Integrationsleistungen zubilligt, allerdings auch Integrationsleistungen abverlangt, das ist ja klar, dann wird das leichter werden. Wir müssen in Zeiträumen von 10 bis 15 Jahren denken, soweit die Bundesagentur für Arbeit das in den letzten Jahren überblickt hat, wird man davon ausgehen können, dass ein doch immerhin beträchtlicher Teil, auf welcher Ebene des Arbeitsmarktes auch immer, innerhalb der nächsten Jahre integriert werden kann, dass aber dann doch vielleicht ein Drittel in großen Problemen landen wird und mehr oder minder dauerhaft unter Umständen in den Transfersystemen hängen bleiben wird, zumal diejenigen, die schon älter sind, wenn sie hierher kommen. Also wenn man das sehr zügig, sehr intensiv, ich sage auch ausdrücklich sehr kapitalintensiv, angeht, dann hat man eine gewisse Chance. Aber es ist sicherlich keine Lösung, jetzt zu sagen, nun gehen wir von der Willkommenskultur, wie es tatsächlich, das ist ja nun wörtlich, heißt, über zur nationalen Anstrengung Rückführung. Also das ist nun wirklich eine Form des Umgangs mit diesen Problemen, die die Öffentlichkeit nur irritieren kann. Wir müssen aufrichtig bleiben in diesen Zusammenhängen. Was wollen wir eigentlich? Was können wir uns zumuten? Und was darf hier sein und was nicht?
Sie haben ja mit vielen Ihrer Prognosen recht behalten. Insofern natürlich jetzt auch die Frage, was sind denn Ihre Prognosen für die nächsten 2, 3 Jahrzehnte? Was für globale Wanderungsbewegungen stehen uns bevor? Worauf müssen wir uns einrichten?
Der Migrationsdruck aus dem globalen Süden wird anhalten, weil es diese gewaltigen Rangspannungen zwischen Arm und Reich gibt, weil es die digitale Zukunft gibt, weil es das Internet gibt, weil es die sozialen Medien gibt. Die Leute brauchen nur ihr Smartphone anzuknipsen und schon sehen sie, es gibt das Paradies tatsächlich. Es ist nur die Frage, wie kommt man dahin? So, das ist das eine. Es wird mit Sicherheit zu weiteren Belastungen der Europäischen Union, vielleicht auch zu Korrosionserscheinungen der Europäischen Union kommen, die derzeit auf dem Weg ist, von einer Wertegemeinschaft zurückzuschrumpfen zu einer Interessengemeinschaft und möglicherweise sogar zu einer Art Verteidigungsgemeinschaft zurückschrumpft gegen Migrationsdruck von außen. Es wird zu einer Belastung der herkömmlichen Parteien kommen, wenn sie nicht imstande sind, diese Probleme, die die Bürger beschäftigen und auch ängstigen, entsprechend aufzugreifen. Man wird, denke ich, sehr stark darauf hoffen müssen, dass die Zivilgesellschaft, die sogenannte, ich spreche lieber von der Bürgergesellschaft, hier eine wichtige Funktion haben sollte. Hier gibt es also auch Ideen auf kommunaler Ebene, zu helfen, um hier voranzukommen. Also es gibt eine gewaltige Herausforderung auf globaler Ebene, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, auf kommunaler Ebene in diesen Zusammenhängen. Und es wird Zeit, sich darauf einzurichten und die Bürger darauf vorzubereiten. Und es wird auch Zeit, einmal ein bisschen in die Statistik zu gucken, was die Einwanderungsgesellschaft in Deutschland angeht. Denken Sie einmal an diesen hochneurotischen amerikanischen Wahlkampf. Im Hintergrund stand eine Erfahrung, die die Amerikaner sehr spät erst zur Kenntnis genommen haben, dass nämlich im Jahr 2048 oder 2050 etwa die Zahl der Weißen, also aus Europa stammenden Amerikaner, so weit im Verhältnis geschrumpft sein wird, dass das die größte einheimische Minderheit sein wird vor Hispanics und vor den Blacks. In Deutschland wird das auch so kommen. In einigen Jahrzehnten werden die ersten Städte keine Mehrheitsbevölkerung in dem Sinne mehr haben, sondern nur noch unterschiedlich große Minderheiten, die allesamt unter 50% liegen, eingeschlossen die Menschen ohne Migrationshintergrund. Darauf muss man sich einstellen. Und jeder, der heute mit einer Grundschulpädagogin spricht, der weiß, dass die Zahl derjenigen, die einen Migrationshintergrund haben, bei weitem höher ist als die Zahl derjenigen, die keinen haben. Das ist die Zukunft. Darauf müssen wir uns einrichten. Darauf müssen die Bürger vorbereitet werden. Und das ist kein Gefahrendruck. Das ist eine Realität, an die man sich gewöhnen muss.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Klaus-Jürgen Bade war das heute hier in IQ Wissenschaft und Forschung. Zum Nachhören natürlich auch als Podcast unter bayern2.de oder in der Bayern 2 App. Von Klaus-Jürgen Bade erscheint übrigens in wenigen Tagen ein neues Buch. Es heißt Migration, Flucht, Integration, kritische Politikbegleitung von der Gastarbeiterfrage bis zur Flüchtlingskrise. 25 € beim von Löper Literaturverlag. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Sabine Strasser.